Vom Himmel auf Erden durfte ich letzte Woche predigen. Vom Himmelreich, von den zwei Gleichnissen vom Himmelreich aus Matthäus 13. Der Schatz im Acker, der Kaufmann, der Perlen sucht und kauft. Himmel auf Erden, was bedeutet es, hier Reich Gottes zu leben? Himmelreich, Teil des Himmelreichs zu sein. Und ich liebe diese beiden kurzen Bilder vom Schatz, von der Perle. Und ich habe da durchaus das ein oder andere Mal schon drüber gepredigt oder irgendwie Andachten zugehalten. Und ich habe festgestellt, dass ich aber nach der Perle immer aufgehört habe zu lesen. Aber es gibt eigentlich noch einen dritten Teil. Sind nicht zwei Gleichnisse, die direkt hintereinander stehen, sondern drei. Insgesamt sind viele Gleichnisse bei Matthäus 13 geschrieben zum Himmelreich, aber diese drei, die gehören zusammen. Und das dritte Gleichnis, das habe ich vielleicht deswegen immer so ein bisschen überlesen oder übersehen, weil es mich irritiert. Weil es da nämlich nicht unbedingt darum geht, wie das Himmelreich hier auf Erden ist, sondern was passiert, wenn diese Welt zu Ende ist. Es wird nicht beschrieben, wie das Himmelreich in Ewigkeit sein wird. Also es geht heute nicht darum, da muss ich dich vielleicht enttäuschen, Bernd, wenn du jetzt gedacht hast, oh, der Gering erzählt heute endlich mal, wie es im Himmel sein wird. Das werde ich nicht tun. Es geht um die Frage, vielleicht um die Frage, wer kommt denn eigentlich in den Himmel und wer nicht? Und ich weiß nicht, was eure Meinung dazu ist. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, was ihr für Gespräche dazu schon hattet. Die Bibel stößt uns auf jeden Fall immer wieder auf diese Frage. Jesus spricht immer mal wieder davon, dass es vielleicht ein verloren gerettet sein gibt. Jesus irritiert, aber gleichzeitig sagt Jesus auch Dinge, die man anders verstehen kann, dass vielleicht alle Menschen bei Gott sind. Zufälligerweise, ich glaube, Dieter hat das Wort eben zugesprochen bekommen, für den Menschen ist es nicht möglich, aber für Gott ist alles möglich. Das ist für mich eine der stärksten, ich sage jetzt mal Alphasöhner Bibelstellen, also die Bibelstellen, die dafür sprechen, dass vielleicht Gott doch mehr Möglichkeiten hat, als wir so denken und alle Menschen zu sich zieht. Dieser Satz steht nämlich am Ende der Geschichte vom reichen Jüngling, der irgendwie feststellen muss in der Begegnung mit Jesus, dass das, was er tun kann, um in den Himmel zu kommen, das ist nämlich seine Frage, dass das nicht reicht. Und dann geht er traurig weg. Und dann sagt Jesus, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Und dann fragen die Jünger, betroffen und entsetzt, ja, aber wer kann dann überhaupt in den Himmel kommen? Und dann sagt Jesus diesen Satz, für die Menschen ist es nicht möglich, für Gott ist alles möglich. In Gesprächen, die ich so im letzten halben Jahr geführt habe, da ploppte dieses Thema auch immer wieder auf, weil es uns beschäftigt. Und es beschäftigt die Christenheit schon seit vielen, vielen Jahren. Es gibt unterschiedliche Meinungen. Und ich habe den Text dann so als Anlass genommen und gedacht, okay, ich habe ehrlich gesagt noch nie so offensiv darüber gepredigt, aber dann wird es wohl mal Zeit. Und wir gucken uns jetzt mal den Text an, um den es geht. Ebenso gleicht das Himmelreich einem Fischernetz. Es wurde im See ausgeworfen, um alle Arten von Fischen zu fangen. Als es voll war, zogen es die Fischer an Land. Sie hockten sich auf den Boden. Dann legten sie die guten Fische in den Korb, aber die unbrauchbaren Fische warfen sie weg. So wird es auch am Ende der Welt sein. Die Engel werden kommen. Sie werden die Frevler von den Gerechten trennen. Und die Engel werden die Frevler in den brennenden Ofen werfen. Dort gibt es nur Heulen und Zähneklappern. Ein Text, der irritiert, der vielleicht ein bisschen an uns rüttelt, vielleicht verärgert, vielleicht anpiekt. Und bevor ich auf den Text eingehe, möchte ich euch meine persönliche Einstellung zu dieser Frage verraten. Ich habe extra gewartet, bis meine Probezeit vorbei ist. Und also ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt, weil das eine ganz emotional geladene Frage auch ist und für viele Leute ganz, ganz wichtig. Und vielleicht geht es euch so wie mir, dass wenn über so ja doch sehr kontrovers diskutierte Themen irgendwo gepredigt wird oder jemand was darüber sagt, dann sitze ich oft da und denke, hoffentlich sagt die Person das, was ich auch denke, damit ich sagen kann, oh, mein Pastor hat das aber auch gesagt. Oder damit ich den immer noch so sympathisch finden kann, wie ich ihn vorher fand. Also, was auch immer du jetzt gerade denkst, was sagt er, was sagt Felix? Sagt er, dass es Himmel und Hölle gibt oder sagt er, dass alle in den Himmel kommen? Jetzt habe ich den Spannungsbogen auch lang genug gezogen. Ich will euch erstmal entspannen, indem ich euch sage, ich werde nicht das Gegenteil von dem predigen, was du glaubst. Ist das nochmal? Ich werde nicht das Gegenteil von dem predigen, was du glaubst. Nicht, weil ich es mir mit euch nicht verscherzen möchte, sondern weil ich beide Möglichkeiten denken kann. Und weil beide Möglichkeiten für mich nicht gegen einen liebenden Gott sprechen. So in Diskussionen ist dann die Argumentation, wenn man sagt, naja, aber wenn Gott wirklich liebt, dann kann es doch keine Hölle geben. Liebe hat was mit Freiheit zu tun und wenn ich liebe, dann lasse ich dem anderen Entscheidungsfreiheit. Und ich kann mir vorstellen, ich kann denken, dass Gott sagt, ich möchte alle Menschen zu mir lieben. Aber wenn jemand sagt, ich möchte das nicht, dann lasse ich ihn los. Selbst wenn das bedeutet, dass er die Ewigkeit nach dieser Welt ohne mich verbringen wird. Das kann ich denken. Wenn ich nach Hause komme und meine Kinder knuddel und knutsche und sie das immer öfter nicht wollen, dann ist das kein Ausdruck meiner Liebe, sondern dann ist das Egoismus, weil ich das Gefühl haben möchte, dass sie mich auch lieben. Aber ich muss sie loslassen. Ich kann das denken. Genauso kann ich denken, dass ein Gott, der größer ist als das Gemeinschaftshaus in Gödensdorf, der größer ist als mein kleines Hirn, der größer ist als alles, was zwischen zwei Buchdeckel passt, dass der Möglichkeiten und Wege hat, findet, Menschen, ich nenne es jetzt mal, zu sich zu lieben, sodass die Hölle leer bleibt und dass nach dieser Welt alle bei ihm sind. Ich kann beides denken. Und ich behaupte, dass ein Herz, was von Gottes Liebe ergriffen ist, und zwar von der Liebe, die nicht bei mir stehen bleibt und die sagt, oh, ich bin von Gott geliebt, das ist so schön, die anderen sind mir egal, sondern das mit Gottes Liebe so erfüllt ist, dass diese Liebe auch andere Menschen erreichen möchte. Ich behaupte, dass so ein Herz die Allversöhnung, so nenne ich es mal, auch wenn das Wort schon besetzt ist und bei manchen Pickel auslöst, aber es ist eben die Allversöhnung, dass ein liebendes Herz die Allversöhnung zutiefst hoffen muss. Hoffen, dass niemand die Ewigkeit ohne Gott verbringt. Deswegen werde ich weder das eine noch das andere predigen, sondern ich wünsche mir vielmehr, dass wir uns mit diesem Thema immer wieder auseinandersetzen, dass wir uns selber berühren lassen, in Frage stellen lassen, dass wir miteinander ins Gespräch kommen. Und ich habe schon überlegt, Ute ist jetzt heute nicht da, glaube ich, oder? Nee, ich habe das nicht mit dir abgesprochen, aber ich fände es total spannend, dieses Thema mal Thema beim Bibelgespräch zu machen, weil da mehr Zeit ist, um über ein Thema intensiv zu sprechen und sich auszutauschen, als in so einem Gottesdienst. Das Thema ist auch zu groß für eine Predigt. Also wenn ihr nachher nach Hause geht und denkt, das reicht mir nicht, dann ist das super. Im Idealfall setzt ihr euch nämlich selber hin und schlagt die Bibel auf und guckt euch Bibelstellen an und ladet Gott ein, dass er zu euch spricht und euch Dinge zeigt. Und dass ihr nicht denkt, ja, was mein Pastor sagt, das ist wichtig, weil das muss ich glauben. Nein, das ist nicht so. Ich möchte euch inspirieren, Gott einzuladen, dass er zu euch spricht. Ich möchte euch inspirieren dazu, die Bibel in die Hand zu nehmen, selber zu lesen, vielleicht zu verstehen, vielleicht zu fragen, vielleicht zu hinterfragen, was Gott uns dadurch sagen möchte. Und in diesem Gottesdienst, in dieser Predigt, möchte ich jetzt endlich nach langer Vorrede auf den Text kommen. Und mich fragen, Gott, was möchtest du uns durch diesen Text heute sagen? Was möchtest du anticken? Was möchtest du uns mitgeben? Und ich werde so ein paar Dinge rauspicken oder durchgehen. Und ich fange am Anfang an. Ebenso gleicht das Himmelreich einem Fischernetz, sagt Jesus. Wir hatten den Schatz im Acker, den ein Mensch findet und der den Menschen in Bewegung setzt, erfreut. Wir hatten den Kaufmann, das Himmelreich als Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Ich habe letzte Woche gesagt, so, ihr seid schöne Perlen, ihr seid Teil des Himmelreichs auf Erden. Und jetzt kommt das Bild eines Fischernetzes. Es wurde im See ausgeworfen, um alle Arten von Fischen zu fangen. Und ich frage mal, und ihr dürft gerne, wenn ihr eine Antwort habt, die reinrufen, was löst dieses Bild in euch aus? Welche Gefühle ploppen da in euch auf? Das Himmelreich als Fischernetz. Genau, das waren tatsächlich so damals so Schleppnetze, die einfach alles mitgeschlürt, wie ich als Ostwestfale sagen würde, mitgeschlürt haben.
Also Fische werden in der Regel gegen ihren Willen.
Das ist auch tatsächlich mein Impuls, dass das erstmal ein übergriffiges, gewalttätiges Bild ist. Fische fangen, das ist nicht einladend, das ist nicht werben, das ist, ich werfe ein Netz über euch und ziehe es zusammen und ihr kommt da nicht raus. Mitgehangen, mitgefangen. Und ich habe mich gefragt, kann das die Intention von Jesus gewesen sein, dieses Bild zu benutzen? Und ich habe etwas angewandt, was man in der Auslegung so schön nennt, das Wort mit dem Wort auslegen. Also wenn man einen Bibeltext hat, wo man sagt, wie ist denn der zu verstehen, dann zu gucken, wie kann ich den denn mit anderen Bibeltexten auslegen? Und ich habe mir das Leben Jesu vor Augen gemalt, wie er geredet, wie er gelebt, wie er von Gott erzählt hat, wie er zu Menschen gesprochen hat, wie er Liebe, Barmherzigkeit, Gnade gelebt hat. Und das Leben, das Reden Jesu hat für mich so gar nichts gewalttätig Übergriffiges. Ja, es gibt die eine oder andere Stelle im Tempel, wo er ein bisschen ausflippt und sauer ist. Aber grundsätzlich ist Jesus die Liebe in Person. Er bringt den Frieden. Und deswegen behaupte ich, gehe ich davon aus, dass er mit diesem Bild nicht meinte, Leute, wir müssen alle schön, wir müssen alle fangen und egal, was die denken und wollen, wir müssen das Netz zuziehen. Sondern ich glaube zum einen, dass es ein Bild ist, was die Jünger, zu denen er spricht, was die Menschen kannten. Von seinen Jüngern waren viele selber Fischer gewesen. Fischer waren nichts Ungewöhnliches im Umfeld und das Bild war den Leuten nicht fremd. Und die Leute wissen auch, wenn man so ein Schleppnetz auswirft, ja, da sind alle Fische mit drin. Und ich habe ein ich sag mal, herausfordernden Gedanken, der mich selber herausfordert, den ich so auch noch nie gehört habe, zumindest nicht bewusst. Was ist, wenn Jesus damit meint, wenn er sagt, das Himmelreich gleicht einem Fischernetz, was alle Fische mitnimmt? Was ist, wenn er damit meint, dass wir so leben sollen, als würden alle Menschen zum Reich Gottes dazugehören? Was ist, wenn Jesus meint, dass wir so leben sollen, dass das Himmelreich nicht an der Gemeinschaftshaustür aufhört, nicht an den Grenzen meines frommen Clubs, Freundeskreises, sondern dass ich durch Gödensdorf, durch mein Arbeitsumfeld, durch meinen Freundeskreis gehen soll und so leben soll, als würden alle zum Reich Gottes dazugehören. Mich fordert das heraus, weil ich ganz schnell einteile. Und vielleicht kennt ihr das auch. Also selbst bei Christen. Also wir kennen alle Christen und dann kennen wir natürlich überzeugte Christen. Und wir kennen überzeugte, wiedergeborene Christen. Wir kennen richtige Christen und Christen. Also selbst da haben wir schon Schubladen und teilen Menschen auf und verurteilen. Wenn Jesus das Bild des Fischernetzes nutzt, um uns zu sagen, hört auf zu urteilen, das ist nicht eure Aufgabe. Bei so einem Netz, wo alle Fische mitgeschleppt werden, ja, da ist es so, die Fischer an Land müssen die natürlich aussortieren, die guten, die brauchbaren, die man essen, die man verkaufen kann, die kommen ins Töpfchen, die schlechten ins Köpfchen. Also die Schlechten werden weggeschmissen. So, und das ist das Irritierende an dem Bild, dass Jesus sagt, so wird es auch am Ende der Welt sein. Die Engel werden kommen. Sie werden die Frevler von den Gerechten trennen. Und die Engel werden die Frevler in den brennenden Ofen werfen. Dort gibt es nur Heulen und Zähneklappern. Irgendwie werden Engel was aufteilen in die Gerechten und in die Frevler. Was mich entspannt, das machen die Engel. Das machen nicht wir. Das mache nicht ich. Es ist nicht unsere Aufgabe, die Menschen in Gerechte und Frevler aufzuteilen. Wir dürfen fischen. Wir dürfen Netze auswerfen. Aber unsere Aufgabe ist es nicht, zu verurteilen. Das gefällt mir an diesem Bild, dass Jesus sagt, es ist nicht unsere Aufgabe als Gemeinschaft zu sagen, wer ist drinnen, wer ist draußen. Wir sollen so leben, als würden alle dazugehören. Und ich glaube, wenn wir so leben, als würden alle dazugehören, dann werden Menschen dazukommen. Dann ist die Frage nach, sind wir eigentlich relevant als Gemeinschaft für unseren Ort? Ich glaube, diese Frage beantwortet sich dann von selbst. Die Engel werden die Frevler in den brennenden Ofen werfen. Beim brennenden Ofen kommt mir das Bild aus der Offenbarung, Kapitel 19 und 20, da geht es um den feurigen Pfuhl, wo am Ende der Zeit, ich sag mal so ganz allgemein, das Böse hineingeworfen wird. Und Obacht, das ist etwas, was uns als Christen irgendwie auch irritiert, wo alle Toten nach ihren Werken gerichtet werden. Also doch eine Werkgerechtigkeit am Ende der Zeit. Das Evangelium sagt eigentlich, nee, es geht nicht um das, was du tust, sondern es geht um deine Beziehung, um deine Zugehörigkeit zu Jesus. Es geht darum, dass du das annimmst, was Jesus für dich getan hat. Und alle, die im Buch des Lebens stehen, die werden da nicht hineinkommen. Und jetzt wäre es ja toll zu wissen, wer im Buch des Lebens steht. Aber da finden wir auch keine Liste. Auch das weiß Jesus allein, wer da drin steht. Und Jesus allein weiß, wie man da reinkommt, wie der Name da reinkommt. Und ich hoffe von ganzem Herzen, dass er Mittel und Wege hat, dass Namen in diesem Buch erscheinen, auch von Menschen, von denen ich sagen würde, das sind keine wiedergeborenen, bekennenden Christen, sondern die sind eigentlich verloren. Für mich ist die Frage, wer in den Himmel kommt oder nicht, keine Frage, die wir zu entscheiden haben. Sondern für mich ist die Frage, wie leben wir den Himmel auf Erden, dass Menschen schon jetzt Teil dieses Himmelreichs werden, um dann auf jeden Fall, und das glaube ich schon, diese Entspannung, diese Gewissheit zu haben, wenn ich mit Jesus lebe, wenn ich Teil des Himmelreichs bin, dann werde ich auch in Ewigkeit Teil des Himmelreichs sein. Dann muss ich mir keine Sorgen darum machen, was mit mir nach dem Tod passiert, sondern ich darf glauben und vertrauen, dass ich bei Gott sein werde. Ich glaube, dass das unsere Aufgabe ist. Und ich glaube, dass es eine Ernsthaftigkeit des Glaubens gibt, die aber nicht dazu führen darf, dass wir mit der Hölle drohen. Ich frage mich manchmal, ob da, wo ganz viel Hölle gepredigt wird, ob da einfach die guten Argumente für den Himmel fehlen. Und ehrlich gesagt, durch Strafandrohung, durch Angst ist noch kein Mensch besser geworden. Im Gegenteil, wir wissen alle, gerade aus unserer deutschen Geschichte, durch Angst machen, durch Terror, und das kann es sein, kann man Menschen zu allem bewegen. Und ein Mensch, behaupte ich, ein Mensch, der sich aus Angst vor einer ewigen Verdammnis zu Jesus bekehrt, ich weiß nicht, ob der sich wirklich bekehrt hat. Ich wünsche mir, dass wir das Himmelreich leben, selbstbewusst, fröhlich, erfüllt, dass wir von unserer Hoffnung erzählen, dass wir Menschen mitnehmen, dass wir Menschen so behandeln, als wären sie Teil des Himmelreichs und wir nicht innerlich unterscheiden, oh, wie muss ich jetzt mit dem und na, der gehört nicht dazu und die gehört auch nicht dazu, mit denen brauche ich gar nicht erst anfangen zu reden, die sind sowieso verloren. Oder, oh, die sind verloren, ich muss sie zum Missionsobjekt machen, ich muss ihnen nochmal ganz eindringlich sagen, dass sie vielleicht, wenn sie nicht heute auf die Knie gehen, die Ewigkeit ohne Gott, was auch immer das bedeutet, verbringen. Mich entspannt dieser Text, mich entspannt der Gedanke, dass ich nicht richten soll und darf, sondern dass das Gottes Sache ist. Mich entspannt meine Hoffnung, dass Gott Mittel und Wege hat, die ich jetzt gerade gar nicht kenne. Die entspannt mich darin, meinen Glauben zu leben, davon zu erzählen und Menschen einzuladen. Wir kennen, also, oder ihr kennt noch besser als ich, unsere Geschichte hier als Gemeinschaft. Ich kenne meine Geschichte, ich kenne viele Geschichten von Menschen, die den Glauben verloren haben, weil sie mit Druck und mit Angst und mit Androhungen überredet werden sollten zu glauben, aus Angst, dass sie sonst verloren werden. Und wenn ich an meine eigenen Kinder denke, natürlich möchte ich nicht, dass sie die Ewigkeit ohne Gott verbringen. Aber wenn ich mich von dieser Angst bestimmen lasse, befürchte ich, werde ich sie oder besteht zumindest die Gefahr, dass ich sie durch das, was ich sage und wie ich sage, sie eher von Gott wegbringe, als ihn in seine Arme treibe. Es gibt eine Anekdote von einer Frau bzw. von einem Pastor, der versucht hat, durch Höllenpredigt eine Frau zum Glauben zu bringen. Und die Reaktion der Frau war, dass sie zu ihm gesagt hat, erzählen Sie mir nichts von der Hölle, die erlebe ich jeden Tag. Erzählen Sie mir vom Himmel. Ich wünsche uns, dass wir den Schatz im Acker, das Himmelreich, entdecken. Ich wünsche uns, dass wir erleben, dass wir Perlen sind im Reich Gottes. Ich wünsche uns, dass wir unsere Mitmenschen so behandeln, dass wir vielleicht das Heilige in ihnen sehen, dass wir erkennen, dass sie Perlen sind, die zum Reich Gottes gehören, gehören dürfen, gehören sollen. Ich wünsche uns, dass wir Schatzsucher, Perlenfinder werden und unseren Glauben leben, selbstbewusst, fröhlich, einladend, dass wir es immer mehr schaffen, nicht zu verurteilen und dass wir Gott bitten, dass er Menschen zu sich zieht, zu sich liebt und dass wir ihm überlassen, über wen er wie urteilt. Das Himmelreich beginnt hier und es lohnt sich, jetzt schon Teil davon zu sein. Das ist für mich so als Schlussbemerkung. In Diskussionen bei diesem Thema ist das für mich ein ganz wichtiger Punkt, wenn Menschen sagen, ja, aber wenn es keine Hölle gibt, dann ist doch der ganze Missionsauftrag ist doch unnötig. Und diese Aussage, die macht mich echt traurig. Und ich frage dann oft, woraus besteht dein Glaube? Was macht deine Jesus-Beziehung mit dir? Glaubst du, damit du safe bist für den Himmel? Und vielleicht ist es für uns wichtig, nochmal neu zu überlegen, wo schenkt Gott mir sein Reich, das Erleben seines Reiches hier, jetzt, in dieser Welt? Und davon zu erzählen, Menschen einzuladen, jetzt schon Gott zu erleben. Vielleicht ist das unsere größte und wichtigste Aufgabe.